Ja, liebe Geschwister, der Dank hat den Falk schon vorweggenommen. Der Falk hat den Dank schon vorweggenommen. So rum, vielen Dank. Das hätte ich sonst auch gesagt. Ich möchte euch aber gerne weitergeben. Grüße aus Rochlitz, dort war ich letzte Woche. Da ging die Heizung übrigens auch nicht. Da war es auch etwas frisch. Und ich will euch das nur sagen, wir sind also im Gespräch mit den Vermietern. Die haben im Moment, im Wochenende wirklich auch eine Absenkung drin. Und dass die halt für die Zeit, wo wir sonntags früh einfach hier sind, dass die rausnehmen wieder, weil das einfach zu kalt ist. Wir sollten es aber heute mit den Heizlüftern nochmal probieren, das haben wir getan. Und da können wir jetzt ihm berichten, dass es nicht reicht. Von daher, jetzt auch an dieser Stelle übernehme ich dann schon, damit wir einfach heute nicht ganz so lange dann hier sitzen und vielleicht uns noch erkälten oder den Rest holen. Ihr dürft aber gerne euch die Jacken holen, wenn ihr es braucht. Habt da keine Scheu. Und der Rest des Kinderpunsches von gestern ist auch warm gemacht. Also ich denke, das kriegen wir gut hin. Machst du bitte schon die Folie vorne ran? Ich wird natürlich adventlich heute, ist ja klar. Alles, was heute Morgen schon so gesagt wurde, das war ja schon sehr, sehr adventlich und so hinführend. Und ich finde das echt toll, wie Gott das so zusammensetzt und kreiert. Und ich möchte euch heute Morgen am Anfang mit reinnehmen, so ein bisschen in den großen Bogen von Gottes Heilsplan. Das ist etwas, was mich immer wieder begeistert und auch fasziniert, wo ich auch so dieses kindliche Staunen über Gott mir auch erhalte. Und wir lesen ja die Geschichte von Gott und mit seinen Menschen fängt er im ersten Buch Mose an, im Paradies, als er die Menschen dort hineinstellt und mit ihnen letzten Endes Gemeinschaft hat. Der ewige Gott hat die Menschen seinem Gegenüber geschaffen und hat mit denen Gemeinschaft, so von Angesicht zu Angesicht. Und wir wissen, es hat nicht lange gut gegangen. Die Menschen haben dann von dieser verbotenen Frucht gegessen und das Vertrauen gebrochen. Und Gott musste sie dann aus seiner Gegenwart entfernen. Und interessant ist, dass in dem Moment, als Gott mit Adam und Eva spricht, ja eigentlich schon so das erste Indiz sichtbar ist, nachlesbar ist für Gottes Heilsplan. Er sagt ja zu der Frau, zu Eva, ein Nachkomme von dir wird der Schlange den Kopf zertreten. Und meinte damit nicht die Schlange, die letzten Endes da ja auf dem Boden langgekrochen ist, sondern er meinte damit den Feind, der in dieser Schlange war. Schon in dem Moment steht Gottes Rettung, Gottes Plan zur Wiederherstellung des Ganzen fest. Wenn wir später lesen, als Jakob seine Söhne segnet, er hatte ja 12, gibt er ja den erstgeborenen Segen nicht an den erstgeborenen weiter, sondern an den vierten in der Reihe, an Juda. Und dort wird das erste Mal in diesem Segen ausgesprochen, dass also aus diesem Geschlecht Judas ein unfassbar mächtiger Herrscher kommen wird. Da wird ein Begriff verwandt, der nur an dieser Stelle in der Bibel ist, deswegen ist man sich da nicht ganz so sicher. Aber man geht davon aus, das bedeutet ein Herrscher von absoluter Machtfülle. Und wir hatten es heute Morgen schon, fand das echt schön, ja. Die vielen Prophezeiungen, Jesaja hat ja ganz stark auch auf den Messias hingewiesen. 750 vor Christus geht das los. Und zuletzt ja dann Zacharja und Malachi, die sind ja die letzten Propheten, die uns auch im Wort Gottes übergeben sind, die ja auch nochmal entweder über den Ort oder über den Zeitpunkt oder über in irgendeiner Form immer auf diesen Messias hinweisen. Und dann kommen 400 Jahre Schweigen. 400 Jahre, kein Reden Gottes. Es ist eine Zeit, wo Israel sehr unterdrückt wird, es viele militärische Auseinandersetzungen gibt, religiösen Fanatismus, also die Bandbreite der Ungerechtigkeit ist sehr, sehr groß. Und wenn wir das Neue Testament aufschlagen und anfangen zu lesen, dann lesen wir von einem Mann, der im Tempel ist und seinen Dienst tut und der eine Begegnung wieder mit Gott hat, mit einem Engel Gottes, der nach dieser Begegnung nicht mehr reden kann und nicht mehr sprechen kann, ein erstes Aufflammen von Geisteswirkungen, von prophetischen Reden wieder nach 400 Jahren. Und ich möchte euch noch in eine Besonderheit mit hineinnehmen. Ein Prophet, der eine besondere Beziehung zu Gott hatte, war Daniel. Daniel durfte, ja, war ein Freund Gottes, so wird er beschrieben, eine ganz starke Bezeichnung. Und Daniel war mit einer Vision konfrontiert, die Nebukadnezar hatte, und ihr kennt möglicherweise die Geschichte, wo er ja diese Vision nicht erzählt, der Nebukadnezar, um sie sich erklären zu lassen, sondern wo er sagt, also ihr lieben Seher und Schriftgelehrten und klugen Männer, also erst erzählt er mir meine Vision und dann bitte noch die Auslegung. Und da sagen die alle, du spinnst, das kann kein Mensch. Aber Daniel wird beschenkt, er sieht diese Vision und erklärt sie ihm auch. Und er hat sie später ja nochmal, im Kapitel 7 steht das dann, dann hat er eine andere Vision, die aber das Gleiche zum Ausdruck bringt, und dort ist sie auch nochmal erläutert. Und dann hat Daniel ein besonderes Erlebnis in seiner Beziehung mit Gott. Er studiert immer wieder die Schriften und er findet, über das Jeremia gesagt hat, wie lange diese Gefangenschaft, in der sie sich ja befinden in Babylon, währen wird. 70 Jahre. Und Daniel war ein Teenager, als er aus Israel weggeführt wurde, und er war ein sehr alter Mann und sagt, hey, die 70 Jahre, die sind ja bald um. Gott, was geht ab? Ja, wie sieht das aus? Und wir lesen das, er sucht Gott, er fastet, er geht in die Nähe Gottes, und Gott schenkt ihm einen Zeitplan für die Erfüllung der Visionen, die er und auch Nebukadnezar hatten, nämlich wann dieser Gerechte kommen wird, wann dieser ewige Herrscher kommen wird. Und das ist in Daniel 9, Vers 24. Und da nehme ich euch mal mit rein, weil das kann man sich gar nicht so einfach vorstellen. Da gibt es einen Vers, der heißt wie folgt. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Ja, all diese Begrifflichkeiten, Sünden ein Ende machen und Schuld zu sühnen und ein Allerheiligstes zu salben, das deutet ja auf diesen Messias hin. Und es gibt eine Zeitangabe, nämlich 70 Wochen. Und die Theologen sind sich einig, dass das also Jahrwochen sind, dass das also jetzt nicht 70 Jahre, sondern 70 mal 7 Jahre sind. Also 490 rechnen konnten die Juden auch. Und jetzt kommt das, dass in der Zeit der Zeitenwende, und dort spielt ja die Weihnachtsgeschichte, das ist ja die Zeitenwende, wenn wir die uns genauer angucken, da sind über 450 Jahre dieser 490 Jahre rum. Und das wussten die Juden, das wusste das Volk Gottes. Und wir wollen heute Morgen zusammen uns einen Mann anschauen, von dem uns berichtet wird, der eine ganz besondere Verheißung auf seinem Leben hatte. Und zwar möchte ich mit euch lesen aus Lukas 2, Verse 25 folgende. Wir lesen über Simeon und seine Begegnung mit Jesus im Tempel. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und ich danke dir für dein Wort, was wir haben dürfen, Vater. Ich danke dir für diesen wunderschönen Text. Und ich bete, dass du, Geist Gottes, ja, dadurch zu uns sprichst, dass du zu mir redest, dass du mich dadurch näher an dein Herz bringst. Amen. Die Bibel berichtet uns hier von einem Mensch, von einem Mann, von einem alten Mann, der bei Menschen möglicherweise ziemlich unbekannt war, aber er war von Gott gesehen. Er wird nur an dieser Stelle in der Bibel erwähnt. Und er war weder ein Levit, noch ein Priester, noch ein Prophet. Er war einfach ein Mensch, wie du und ich. Ein Mensch, der Gott liebt. Und die ersten beiden Begriffe, die ich heute Morgen da so ein bisschen näher betrachten möchte, sind die beiden Begriffe gerecht und gottesfürchtig. Klick. Danke. Gerecht und gottesfürchtig. Fini, kannst du mir mal helfen? Danke. Wir sind ja noch im Alten Testament. Noch ist Jesus nicht gestorben und auferstanden. Wir sind also im Zeit des Alten Bundes. Wenn wir auf Simeon schauen, sehen wir einen Mann des Alten Bundes. Und ich finde das schon stark, dass die Bibel sagt, ey, er war gerecht und gottesfürchtig. Und aus dem, was uns das Wort Gottes überliefert hat, kann man vermuten oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er einfach das Wort Gottes sehr gut kannte. Er hat einfach seine Bibel gelesen. Damals noch die Tora, die Gesetzesbücher des Mose und auch die prophetischen Bücher. Und er hat im Studieren des Wortes Gottes hat er zwei Dinge erlebt. Das eine ist, er hat durch das Wort erkannt die Hoheit und Heiligkeit Gottes. Das hat in seinem Leben einfach zu diesem ehrfürchtigen Respekt auch geführt, den die Bibel Gottesfurcht nennt. Das ist keine Angst, sondern es ist einfach nur ein Wissen um die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Und weil er das erkannt hat, und weil er eben auch verstanden hat, dass das Gesetz Gottes, was er ja bekommen hat im Alten Testament, dass er das nicht erfüllen kann, hatte er eine tiefe Sehnsucht im Herzen, dass dieser Messias doch kommen möge. Weil er, der Messias, ist doch der, der diese Gerechtigkeit bringt. Und er sehnt sich nach diesem Trost und Frieden, den der Messias verheißt oder der mit dieser Person des Messias im Zusammenhang steht, der verheißen ist. Und deswegen nennt ihn die Bibel gerecht und gottesfürchtig. Er erwartet diesen Messias und dieses Warten auf den Trost Israels ist eine Bezeichnung auf dieses Warten hin auf den Messias. Nun heißt Warten, oder das Wort Warten hier in diesem Zusammenhang ist ein griechisches Grundwort und das heißt Prostechomai. Ja, ich bin jetzt kein Grieche, aber es bedeutet eben nicht nur so warten. Na, so warten, dass die Zeit runterläuft, bis der Bus endlich kommt oder die Bahn oder eben auch nicht kommt. Ja, oder einfach so das, was man halt im Alltag immer mal macht. Du wartest, dass die Eieruhr endlich klingelt, damit du die Eier rausnehmen kannst oder so, sondern es ist ein besonderes Warten. Es ist ein Erwarten. Es ist ein Erwarten. Ein aufmerksames Warten. Ein ganz bestimmtes Warten. Mir ist eingefallen, das Gleichnis von dem Vater und seinem jüngeren Sohn, der mit dem Erbe davongezogen ist. Der Vater erwartet ihn zurück. Er nimmt ihn nicht erst wahr, als er dann tatsächlich da ist und am Gartentor steht und rein will, sondern er sieht ihn ja schon von Ferne. Dieses Erwarten ist das. Dieses Warten, dieses bestimmte und gewisse Warten. Ich finde das spannend, weil, du hast es angesprochen, Carly, dieses Erwarten in unserer heutigen Zeit. Es ist uns ein Vorbild, wie wir warten sollen. Er wartete damals auf das erste Kommen des Messias. Wir warten auf das zweite Kommen. Erwarten, es ist eine innere Haltung und es ist ein Vorbild, wie er in dieser Haltung in seinem Leben hat. das, was ihn tatsächlich eben auch so berührt und bewegt hat, ist einfach auch die tiefe Schmach, die das Volk Israel durchlebt in dieser Zeit. Es ist so weit weg vom Königtum David. Die haben immer noch diese Zeit vor Augen, als David König war. Und der Messias soll ja wieder auf diesen Thron Davids kommen. Also auch diese Erwartungshaltung ist ja da. Und deswegen haben die Menschen natürlich auch geguckt, hey, wann hat denn diese dunkle Zeit ein Ende? Und sie sind eben bei Daniel fündig geworden. Sie wussten, 490 Jahre, dann wird was passieren, was unserer Not ein Ende bereitet. Es ist eine große messianische Erwartungshaltung, liegt einfach in der Luft in dieser Zeit. Und wenn wir Wort Gottes lesen, auch die Weihnachtsgeschichte vor diesem Hintergrund, ich lese sie mittlerweile ganz anders, mit ganz anderen Augen. Ich finde das total berührend. Das war ein erstes. Ein zweites, was mir bei Simeon auffällt. Er ist geistgeleitet. Das Wort Gottes sagt, und das fürs Alte Testament, dass der Geist Gottes also auf ihm lag. Das ist was total Besonderes, weil ja der Geist damals im Alten Bund ja gar nicht so zugänglich war wie für uns. Wie wir das so gewöhnt sind, so total normal. Es waren die Priester und Propheten und die Könige, die immer mal da eine Berührung mit dem Heiligen Geist hatten und sonst nicht. Und hier ist ein Mann, einfach ein Mensch, den Gott gesehen hat, der in einer Gottesbeziehung lebt und der vom Geist aber berührt war. Und ich habe das schon angedeutet, ich kann mir vorstellen, dass auch diese Episode mit Zacharias, hey, Simeon war so oft im Tempel, das ist ein Jude, der in Jerusalem lebt, der war mehr im Tempel als zu Hause, das ist dem doch nicht verborgen geblieben. Der hat doch gemerkt, dass vor 15 Monaten da irgend so ein Priester ins Heiligtum rein ist und nicht wieder rauskam. Und als er dann rauskam, dann konnte er nichts mehr sagen. Das war doch für den auch so ein Hoffnungsschimmer. Er hatte ja diese Verheißung, ey, ich werde nicht sterben, bis ich den Messias sehe. Und der prophetische Geist erwacht halt wieder in dieser Zeit, in dieser Zeitenwende. Wir kennen den Lobgesang der Maria, ist ja auch geistesinspiriert, nachdem der Engel bei ihr war und ihr diese Schwangerschaft angekündigt hat. Wir wissen die Begegnung von Maria und Elisabeth, als das Kind Johannes in der Elisabeth hüpft vor Freude, als eben die Mutter des Messias zur Tür reinkommt. Also das ist was ganz Besonderes, das ist kein Alltag, wir lesen da so drüber weg, ja, schon 100 Mal gelesen, aber das ist was total Besonderes. Und hier ist ein Mann, der hat eine innere Gewissheit von Gott bekommen durch seinen Geist. Er wird den Tod nicht sehen, bis er nicht den Messias gesehen hat. Welche Hoffnung, welche Sehnsucht in diesem Menschen, in diesem Mann, Jahr ein, Jahr aus geht. Er geht wirklich davon aus, es war wirklich ein hochbetagter Mann. Er hat gewartet, er hat immer wieder erwartet. Und die Bibel berichtet uns, dass er vom Heiligen Geist in den Tempel geführt wird. Ich habe es schon erwähnt, ich gehe davon aus, er hatte seine Gewohnheiten, in den Tempel zu gehen. Er war regelmäßig dort, er hatte seine festen Zeiten. Die hatten ja in ihrem Tempel eine Ordnung und da wollte er natürlich bei den wichtigen Dingen immer vor Ort sein. Und du hast auch eine Ordnung. Du liest vielleicht früh deine Bibel oder abends. Du kommst sonntags in die Gemeinde oder hast unter der Woche noch irgendwelche Beziehungen, die du pflegst, wo du eine Gottesbegegnung haben kannst. Eine Sehnsucht danach. Aber hier ist ein Moment, wo eben nicht die Gewohnheit nach in den Tempel kommt. Von Jesus wird es ja auch berichtet, dass er in die Synagogen nach seiner Gewohnheit geht. Es gibt gute Gewohnheiten, das ist sehr stark. Aber hier ist es ein Moment, ein besonderer Moment, wo der Heilige Geist ihn führt. Wo ihn der Heilige Geist führt. Er treibt ihn dahin. Es ist ein innerer Drang und das kennst du vielleicht. Vielleicht hast du solche Situationen und Begegnungen schon gehabt, wo du einfach so ein inneres Drängen hast von Gott her. Dann kommt er in den Tempel und da sind jede Menge Leute und viele arme Leute. Es war eine schwierige Zeit. Auch eine Familie, eine dreiköpfige ist da, ziemlich ärmlich gekleidet. Nichts zog die Blicke aller Umstehenden auf sie und sie werden nicht die einzige Familie gewesen sein. Die Frauen mussten ihre Reinigungsopfer bringen. Die Erstgeburten mussten ausgelöst werden. Da war Begängnis in dem Tempel. Sie waren doch jetzt nicht die Einzigen und Spots an und Scheinwerfer und jetzt kommen Maria, Josef und Jesus. Nee, ganz gewiss nicht. Ganz gewiss nicht. Eine kleine Gruppe. Ohne besondere Aufmerksamkeit. Und hier ist ein Mann, Simeon, der tiefer sieht als alle anderen. Der tiefer sieht als alle übrigen. Der eine Realität wahrnimmt, die den anderen verborgen bleibt. Das berührt mich. Finde ich stark. Wünsche ich mir auch. Einen tieferen Blick. Ein tieferes Verständnis durch den Heiligen Geist. Und Simeon tritt mit tiefer Ehrfurcht an diese Familie heran und er schaut den Säugling an. Und ihm wird offenbart und er bekommt Gewissheit, dieses Kind ist er. Dieses Kind ist der Messias. Und er nimmt es auf die Arme und er lobt Gott. Und wir lesen das so und denken, ja klar, wisst ihr, was das bedeutet für einen Juden, sich vorzustellen, Gott auf den Armen zu haben? Wir können das lesen, dass die Menschen Angst hatten, dass wenn sie eine Begegnung mit den Engeln hatten, dass sie sterben müssen. Und Simeon hat den Messias auf dem Arm. Und es übermannt ihn eine Ehrfurcht und ein Leuchten im Gesicht, in seinen Augen, das Bild ist einfach herrlich. Ja, dieses Glück, dieses innere Glück, diesen Frieden, der den Messias auslöst in diesem Mann. Ich finde das herrlich. So lange erhofft, so lange darauf hingewartet, so lange, so sehr ersehnt. Und jetzt pure Freude. Mit seinen leiblichen Augen hat er nur ein kleines Kind auf dem Arm. Aber mit seinen geistlichen Augen sieht er das Heil Israels und das Heil der Welt. Und das ist ein wunderbares Geheimnis. Ich finde das einfach faszinierend, weil wir sehen das, wir haben ja auch den Blick. Wir sehen Jesus und sehen in ihm unser Heil. Und andere sehen ihn und ja. Was für eine Gnade, wenn wir das sehen dürfen. Wenn wir dass wir das erkennen durften. Und jetzt hat Simeon eigentlich genug. Jetzt hat er Frieden. Alle Sorgen sind weg über sein Volk und wie es weitergehen wird, der ganze Druck, der Druck dieser finsteren Zeit, der auch auf ihn lastete, ist weg. Nun kann ich in Frieden sterben. Was für ein Satz. Was für ein Satz. Und nochmal, seinen Frieden findet er, weil er sich als begnadetes Gotteskind sieht, weil er einen Erlöser hat, weil er einen Messias hat. Es ist nicht sein Tun, es ist nicht sein Gutsein, es ist nicht sein Wissen, sein Werken, alles, sondern es ist einfach nur diese Gnade. So wie Jesus sagt, jubel darüber, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Darüber. Freude, pure Freude. Ein drittes. Fini, du musst noch mal drücken. Ja, ist dann immer weg, wenn ich zu lange quatsche. Im zweiten Teil des Abschnittes wird segnet Simeon, Maria und Josef. Und das ist eben auch so, dass eine priesterliche Seele segnen darf. Du bist Priester im Reich Gottes, du darfst segnen. Aber nicht nur irgendwie segnen, sondern auch prophetisch segnen, auch prophetisch dienen. Und das, was mir auffällt, ist letzten Endes auch, es gibt ja eine Vorstellung von dem Messias. Und auch Simeon hatte eine Vorstellung, wie der Messias ist. Und ich glaube nicht, dass er mit einem Baby gerechnet hat. In Daniel steht ja auch, dieser Messias, dieser Herrscher, er wird Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel haben. Und diese Macht wird dann dem Volk des Höchsten verliehen. Und das Reich wird von ewiger Dauer sein. Und alle Mächte werden ihnen dienen und ihnen untertan sein. Ja, logisch, die denken an ein irdisches Reich. Die denken wie König David, nur XXL. Die denken nach einem politisches Reich. Das ist doch die Vorstellung. Und das sehen wir ja. Selbst die Jünger haben das noch gedacht. Selbst als Jesus schon auferstanden war, die waren, wann geht's jetzt los? Wann geht's denn jetzt los? Und ich staune über Simeon, der vielleicht auch solche Vorstellungen hatte von einem Krieger, einem ja, großen, breitschultrigen, kräftigen Mann. Und der bereit ist, seine Vorstellung über Bord zu werfen, als er ein Kind anschaut und sagt, hey, Gottes Wege, unerklärbar. Und dann finde ich das echt stark, dass er in dieser Situation, dieser Freude und des Glücks, dass er aber dann einfach auch noch so weit sieht, dass er diese Gottesknechtslieder aus Jesaja im Hinterkopf hat. Und das merken wir, wenn wir diesen Segensspruch, den er Maria zuspricht, lesen. Er weiß dann, es fällt ihm ein, der Geist Gottes erinnert ihn daran, dass der Gottesknecht, der Messias, leiden wird müssen. Und das weiß er. In dem Moment kommt ihm das rein. Und jetzt segnet er Maria mit Worten, die eigentlich der Situation gar nicht angemessen ist. Er versaut eigentlich die Stimmung. Ja? Bis jetzt war einfach alles so schön. Ja, und jetzt kommt so ein Wort. Aber wisst ihr, als ich das darüber nachgedacht habe, ich kann mir gut vorstellen, als die Maria zu diesem Passafest in Jerusalem war und ihren Sohn mit dem Kreuz auf der Schulter durch die Straßen hat wanken sehen und ihr das Herz gebrochen ist als Mutter, dann wird sie der Geist erinnert haben an diesen Dienst des Simeon für sie, für ihr Leben. Und sie wird einen Blick bekommen haben, auch für das dahinter. Wir haben es vor uns gesungen. Jesus nahm es auf sich, weil er das dahinter schon sah. Und ich bin mir sicher, dass Gott ihr auch so gedient hat, dass Maria dann das dahinter schon sehen durfte. Und ich frage mich dann immer, Mensch, wie kommt so eine Story in die Bibel rein? Ja, fragst du dich das auch manchmal? Simeon lebt nicht mehr. Die Hanna, die dann noch dazukommt, war auch schon uralt. Ja. Josef ist früh gestorben. Jesus ist im Himmel, als der Lukas das aufgeschrieben hat. Ja, Maria wird es gewesen sein. Maria wird sich daran erinnert haben. Maria wird dem Lukas das erzählt haben und den anderen Jüngern, damit sie das einfach verstehen. Und wir dürfen das auch verstehen. Ich finde diesen Heilsplan Gottes einfach immer wieder faszinierend. Und er sagt ihr, an ihm wird sich auch Israel spalten. Es wird Leute geben, sie werden Ja sagen zu Jesus und werden ihn als Messias erkennen. Und es wird Leute geben, die sagen, nein, er ist es nicht. Und das wird bei dem Heiden genauso sein. Auch sie wird es trennen. Es wird Menschen geben außerhalb des Volkes Israel, die Jesus als Messias annehmen, als Heiland. Und es wird genauso Menschen geben, die es ablehnen. Er ist letzten Endes ein Fels, an dem sich ja, die Gedanken spalten. Das auszuhalten ist manchmal gar nicht so einfach. Ein sehr adventlicher Text, wie ich finde. Wunderschön. Und ich möchte zum Schluss mit euch mit hineinnehmen in den Lobgesang, den der Zacharias also ausgesprochen hat. Vielleicht kannst du wieder weiterklicken, er macht nicht mehr mit. Und zwar lesen wir in dem Neuen Testament verschiedene Lobgesänge. Ich habe sie vorhin schon zum Teil aufgeführt. Also die Maria, ihr Lobgesang, das ist das Magnificat Lateinum. Das kennt ihr vielleicht. Das habt ihr schon mal gehört. Ne? Das ist also sehr bekannt. Es gibt dem Zacharias sein Lobgesang, als er dann wieder sprechen kann nach der Geburt des Johannes. Das heißt auf Lateinisch Benedictus. Ne? Dann gibt es den Lobgesang der Engel vor den Feldern Bethlehems. Das ist dieses Gloria in excelsis Deo. Hat nichts mit Körperhygiene zu tun, ist einfach Latein. Ne? Das ist der dritte Lobgesang. Und der vierte Lobgesang, das ist der Lobgesang des Simeon, der heißt Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Und die katholischen Geschwister beten das beim Schlafengehen. Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Aber es ist ein Lobgesang Gottes und er verwendet eine Menge Bibelstellen dafür. Und zwar, ich finde jetzt mal noch weiter, ist das erstaunlich bei diesen Lobgesängen eigentlich überall so, dass das eine Aneinanderreihung von alttestamentlichen Stellen sind. Ja? Und zum Beispiel auch dieses, nun kann ich in Frieden sterben, ist zum Beispiel eine Stelle, die hat Jakob auch gesagt, als er Josef gesehen hatte. Ganz am Anfang der Bibel, als dann Jakob Josef in Ägypten sieht, dann sagt er das Gleiche. Nun kann meine Seele in Frieden sterben. Ja, und die anderen Stellen sind aus Jesaja, ich habe es euch einfach mitgebracht. Und Gott befähigt Musiker, Choräle zu schreiben oder Musik. Und er befähigt auch Künstler, das zu singen. Und ich habe einfach was mitgebracht. Das ist genau, sind genau diese Texte auf Latein, wir werden es nicht verstehen. Aber ich lade dich ein, darüber mal zu meditieren. Einfach über das, was wir gehört haben. Ich lade dich auch ein, dafür die Augen zuzumachen und einfach mal wirken zu lassen, was Gott damals eigentlich in dieser Zeitenwende gemacht hat und was das bedeutet. Es bedeutet für uns nämlich, er erfüllt all das, was er prophezeit. Das, was Gott sagt, das passiert und das geschieht. Und diese Gewissheit, die können wir genauso in einem großen Bogen bis heute spannen. Das, was für das Ende dieser Tage oder für diese Weltzeit angekündigt ist, das wird geschehen. Das wird genauso in Erfüllung gehen wie damals. Wir haben jetzt nur den Vorteil, wir gucken aus einer Retroperspektive, wir gucken nach hinten und sagen, das war ja sonnenklar. Steht doch alles dort. Wenn Sie bloß mal lesen brauchen. Ja? Wir sind herausgefordert, genauso letzten Endes in dieser Erwartungshaltung zu sein für das Wiederkommen Jesu. Und letzten Endes, wann das sein wird, das wissen wir nicht. Aber in welcher Haltung wir sein sollen, das wissen wir. Das hat uns Simeon vorgemacht. Also Phineas, machst du mal das Video an, bitte. Und ich lade euch ein, das einfach mal darüber nachzudenken und Gott einzuladen, an euren Herzen zu wirken.